Ich lese aus Lukas 22, die Verse 7 bis 13. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem das Passahlamm geschlachtet werden musste, da gab Jesus seinen Jüngern Petrus und Johannes den Auftrag: Bereitet alles vor, damit wir gemeinsam das Passahmahl essen können. Wo sollen wir denn das Fest feiern? Fragten sie. Er antwortete: Wenn ihr nach Jerusalem kommt, wird euch ein Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Geht ihm nach bis zu dem Haus, das er betritt. Sagt dann zu dem Hausherrn: Unser Lehrer lässt fragen, wo ist der Raum, in dem er mit seinen Jüngern das Passahmahl feiern kann? Er wird euch im Obergeschoss einen großen Raum zeigen, der mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet das Essen zu. Die beiden Jünger gingen in die Stadt und sie trafen alles so an, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Und dann bereiteten sie das Passahmahl vor. Wir hören jetzt die Predigt von Pastor Christoph Krause zu dem Thema: Wozu das Kreuz?
Die Rheinische Post, die RP, hat seit Mittwoch eine neue Reihe, eine neue Kolumne aufgelegt. Und die ist überschrieben mit Zeit für, Pünktchen. Und ja, der Initiator dieser Kolumne hatte die Idee zu sagen, angesichts von Corona haben wir doch jetzt eventuell Zeit, bestimmte Dinge zu tun, für die wir sonst keine Zeit haben. Eine erste Idee war Zeit, Tagebuch zu schreiben. Oder heute war, glaube ich, drin, Zeit, endlich mal Bedienungsanleitungen zu lesen. Also wer von uns, müssen wir ja zugeben, bei allen technischen Geräten liest schon Bedienungsanleitungen. Die schmeißen wir entweder weg oder gucken sie gar nicht erst an. Und wahrscheinlich entgeht uns dabei ganz viel, was das Gerät eigentlich könnte, aber wir lesen sie nicht. Jetzt ist Zeit, vielleicht mal das Kleingedruckte zu lesen, die Bedienungsanleitung zu lesen. Ich fand diese Idee gut, denn durch Corona ist es ja so, dass die Kinder zu Hause sind, die Jugendlichen zu Hause sind, manche sind in Kurzarbeit geschickt worden. Es ist wirklich so, oder machen Homeoffice, dass zum Teil Zeit da ist. Zeit, die dann auch gut gefüllt werden will. Und ich habe gedacht, vielleicht ist eine Möglichkeit ja auch zu sagen, diese Passionszeit, die ja jetzt anfängt, auch mal ganz neu, ganz bewusst zu erleben. Diese Zeit, die ja neben der Weihnachtszeit eine ganz besondere Zeit ist im Kirchenjahr. Und sie ist verknüpft mit Worten wie Sünde, Kreuz, Opfer, Sühne. Und das sind alles Worte, ja, die sind sperrig. Wir kriegen die schlecht verknüpft mit unserem Alltag, mit unserem Leben. Trotzdem sind es ganz zentrale Worte für den christlichen Glauben oder eben auch für unsere Gottesbeziehung. Und auch wenn in der Passionszeit auf den ersten Blick eher so, ja, das Dunkle im Vordergrund steht, vielleicht das Leid oder auch der Tod, so geht es im tiefsten um das Leben, so geht es um eine lebendige Gottesbeziehung, wie die wiederhergestellt werden kann. Und dabei ist es ja möglich, dass wir durch ungeklärte Fragen oder durch Worte, die wir nie richtig verstanden haben, durch Ungereimtheiten, dass wir bewusst oder unbewusst uns diesen Gott irgendwie auf Distanz halten, weil wir das Ganze nicht richtig verstehen. Und dann wäre doch jetzt eine Möglichkeit, die Zeit zu nutzen. Die Zeit zu nutzen, um gemeinsam Fragen zu stellen und so Glauben vielleicht neu zu entdecken oder zu vertiefen. Der Leitsatz, der nun über diesem Gottesdienst steht, wo ich hoffe, dass du den mitnimmst, wenn du auch alles andere vergessen solltest aus diesem Gottesdienst, dieser Leitsatz besteht aus den drei Worten. Du denkst jetzt vielleicht, Essen ist fertig. Nein, das sind nicht die drei Worte. Es ist, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Ich wünsche dir und mir, dass wir das mitnehmen können in unsere neue Woche. Gott ist Liebe. Wenn man sich den christlichen Glauben anschaut und da so einen Schnelldurchlauf macht, einen Überflug macht, dann geht es doch um Folgendes. Da ist Gott, der dreieine Gott, der freie Gott, und er hat aus Liebe den Menschen erschaffen. Sozusagen als Zielpunkt für seine Liebe. Er hat ihn erschaffen, den Menschen zur Gemeinschaft mit ihm. Und was gehört unabdingbar zur Liebe dazu? Zur Liebe gehört immer dazu die Freiheit. Wenn jemand schon sagt, wenn du mich liebst, dann machst du das und das, da wäre ich immer ganz vorsichtig. Gefährlich. Gott hat den Menschen geschaffen zur Gemeinschaft mit ihm. Er liebt ihn und möchte eine Antwort der Liebe haben, aber er weiß genau, dazu gehört die Freiheit und deshalb schenkt er dem Menschen die Freiheit. Und der Mensch, er entscheidet sich dafür, sich von Gott zu trennen. Er trennt sich von Gott und er reißt einen tiefen Graben auf, zwischen Gott und sich. Die Bibel nennt diesen Graben Sünde. Ich weiß nicht, was du im Kopf hast, wenn du dieses Wort hörst. Sünde. Wir denken ganz schnell dann an Handlungen, an Fehlverhalten. In unserem Sprachgebrauch kommt es eigentlich so gut wie nicht mehr vor, vielleicht noch bei Temposünder. Ja, ich habe ein paar Punkte gesammelt, ich bin geblitzt worden, was auch immer. Wenn die Bibel von Sünde spricht, dann meint sie zuallererst mal nicht so sehr eine Handlung, sondern einen Zustand. Sünde, das Wort im Deutschen kommt von Sund. Das altdeutsche Wort Sund ist die Wurzel von Sünde. Und ein Sund, den finden wir auf Landkarten. Zum Beispiel gibt es den Fehmarnsund. Das ist ja ein Tiefseegraben zwischen Insel und Festland. Eine Trennung. Das heißt, wenn die Bibel von Sünde spricht, dann meint sie zuallererst mal eine Trennung. Der Mensch hat sich getrennt von Gott. Er lebt jetzt in dem Zustand der Trennung. Und Gott, ja, er liebt den Menschen und will ihm vergeben. Deshalb stirbt Gottes Sohn Jesus Christus am Kreuz. Das ist so der Schnelldurchlauf durch den christlichen Glauben. Und worum es heute geht in der Predigt, in diesem Gottesdienst, ist, dass ich mir ein paar Fragen gestellt habe, eben zu diesem, ja, zu dieser theologischen Überzeugung. Die erste Frage: Was kann ich dafür, dass damals die Menschen sich von Gott getrennt haben? Was kann ich dazu? Es heißt in Römer, in dem Römerbrief, Kapitel 5, da sagt Paulus, wir können es mitlesen, durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Und weil nun alle Menschen gesündigt haben, sind sie alle dem Tod ausgeliefert. Was kann ich dafür? Handeln hat immer Konsequenzen. Mein Handeln hat immer Konsequenzen, die nicht nur für mich selbst zutreffen, sondern die dann auch vielleicht sogar meine Kinder betreffen, vielleicht sogar nachfolgende Generationen betreffen. Zum Beispiel, wenn ein Kind in einem Kriegsgebiet geboren wird, dann kann es selbst gar nichts dafür. Dann haben das vielleicht die Eltern oder die Großeltern oder irgendwelche Politiker verursacht. Das Kind kann nichts dazu. Und trotzdem wird es in dieses Kriegsgebiet hineingeboren und muss dort aufwachsen. Der Mensch heute wird in die Gottesferne, eben die Bibel sagt, in den Bereich der Sünde hineingeboren. Und lernt nun Verhaltensweisen der Gottlosigkeit. Unser Herz ist dafür gemacht, Gott hat unser Herz dafür gemacht, dass er in uns wohnt. Und wenn er nicht in uns wohnt, dann entsteht in unserem Herzen ein Vakuum. Aber dieses Vakuum halten wir nicht aus. Und deshalb fangen wir an und füllen dieses Vakuum mit Scheingöttern. Das kann Besitz sein. Oder vielleicht Genuss. Oder Leistungsfähigkeit, Erfolg, meine Position. Das kann ein Mensch sein. Und in ganz vielen Fällen, ob verdeckt oder offensichtlich, bin ich selbst dieser Gott, dieser Scheingott in meinem Herzen. Und aus dieser Fehlbesetzung des Herzens erwachsen dann Denk- und Handlungsmuster, die uns immer weiter von Gott entfernen. Und das nennt die Bibel dann auch Sünde. Das sind aus der Gottestrennung entstandene Denk- und Handlungsweisen. Und so schreibt Paulus im Römerbrief Kapitel 3, dasselbe sagt schon die Heilige Schrift, es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Und trotzdem gilt, Gott ist Liebe. Und zur Liebe gehört die Freiheit und die hat er uns geschenkt, um uns zu entscheiden. Gerade haben wir gehört im Römerbrief Kapitel 3, alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen könnte. Keiner ist gerecht vor diesem Gott. Das ist so der zweite Punkt, Gott, der gerechte Richter. Wenn ich das höre, keiner hat etwas aufzuweisen vor Gott, ja, dann hat man ja so ein Bild im Kopf von einem Gerichtssaal und Gott ist der Richter, der gerechte Richter, der für die Gerechtigkeit steht und ich bin der Angeklagte. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Und ich bin der Angeklagte. Das ist ja so, wenn wir Freiheit geschenkt bekommen, dann gehört zur Freiheit auch Verantwortung. Wir werden einmal Antwort geben für unser Leben. Jeder wird am Ende seiner Zeit Antwort geben müssen für sein Leben. Ich bin der Angeklagte und Paulus sagt, keiner kann vor Gott bestehen. Gott Vater wird mich verurteilen. An seine Maßstäbe von Vollkommenheit und ja, Gutsein, da reiche ich nicht heran. Und dann tritt zwischen, so ist das auch in meinem Kopf, dieses Bild, dann tritt zwischen Gott Vater, Jesus Christus, eben Gott Sohn. Und dann nimmt er dieses Urteil auf sich und sagt mir so, der Weg für dich ist frei, du kannst jetzt wieder zum Vater. Aber die Frage, die dann leise in meinem Herzen ist, will ich überhaupt zu diesem gerechten Richter als Vater nach Hause? Wie ist das dann? Sitze ich dann vorne auf der Stuhlkante? in diesem Zuhause, immer auf dem Sprung, immer in Sorge, dass ich irgendwas falsch machen könnte? Welches Gottesbild tragen wir in uns? Welches Gottesbild tragen wir in uns? Was hat dein, was hat mein Herz abgespeichert über den Charakter Gottes? Was denken wir, was ist die Essenz seines Wesens? Ich höre immer mal wieder, dass Menschen sagen, der liebe Gott. Aber Gott ist nicht lieb. Er ist nicht nett. Sondern Gott ist viel mehr. Der Jünger Johannes, der auch im Jüngerkreis eine besondere Position hatte, weil er ganz nah dran war an Jesus und ihn 3 Jahre begleitet hat und immer mehr begriffen hat, wer Jesus ist und wer dann auch der Vater ist. Er sagt im 1. Johannesbrief Kapitel 4, wir können das mitlesen, das haben wir erkannt und wir vertrauen fest auf Gottes Liebe. Gott ist Liebe und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Gott ist Liebe. Gott hat nicht Liebe. Gott hat nicht ein wenig Liebe. Gott ist nicht lieb. Gott ist nicht nett, sondern Gott ist die Quelle. Gott ist der Ursprung der Liebe. Das ist die stärkste Kraft im Universum. Gott liebt voller Leidenschaft, voller Kraft. Es ist eine starke Liebe. In Johannes 3, Vers 16, da fasst Johannes im Prinzip sein ganzes Evangelium in einem Satz zusammen. Da sagt er, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab. Da steht nicht, so sehr hat Gott die Welt lieb, dass ihm das ein wohliges Gefühl bereitet. Nein, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er die Entscheidung trifft, dass er seinen Sohn hergibt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Und dann schreibt Paulus im Römerbrief Kapitel 5, dass das Besondere an dieser Liebe ist, dass eben Gott seinen Sohn hergibt, nicht für einen, der ja super gerecht ist und vollkommen ist und gut durch und durch, und wo es sich lohnen würde, dass man sagt, so da gebe ich mein Leben für her, sondern Paulus sagt im Römerbrief, wir können es hier mitlesen, Gott hat uns seine große Liebe gerade dadurch bewiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Übrigens, das ist ja das Schöne vielleicht jetzt an dieser Gottesdienstaufzeichnung, die du jetzt angucken kannst. Wenn du irgendwas nachschlagen willst, wenn du mal tiefer einsteigen willst, du kannst vielleicht auch auf Pause drücken und mal einen Moment nachdenken oder den Text nochmal nachlesen und dann später weiterlaufen lassen. Also Paulus sagt, Gott starb für uns, als wir noch Sünder waren. Etwas später sagt er, als wir seine Feinde waren. Dann merken wir diese Liebe Gottes. Das ist nicht irgendein oberflächliches Gefühl, sondern das ist etwas, das geht richtig tief hinein. Das geht bis an die tiefste Stelle, bis dahin, wo die Sünde ihren Ursprung hat, bis in diese Trennung hinein. Gottes Liebe geht bis in die tiefste Tiefe. Gott ist Liebe. Und das ist er so sehr, daran erkennen wir auch diese Essenz seines Wesens, dass er möchte, dass diese Liebe auf uns abfärbt, dass diese Liebe irgendwann uns aus allen Knopflöchern herauskommt. Deshalb sagt er, das ist das Erkennungsmerkmal eines Menschen, der mit mir unterwegs ist. Johannes schreibt das in seinem Evangelium, Kapitel 13, an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und ich wünsche mir selbst das, aber ich wünsche dir das, dass diese 3 Worte, Gott ist Liebe, dass das dein Gottesbild flutet und durchdringt und alles andere erst einmal in den Hintergrund spült. Gott ist Liebe. Vielleicht sagst du, okay, das weiß ich längst. Aber so im Hintergrund, da ist noch so eine leise Stimme und die kenne ich auch. Das wäre der dritte Punkt, Gottes Zorn. Vielleicht sagt diese Stimme im Hinterkopf, ja, da gibt es doch Stellen auch, wo es um den Zorn Gottes geht. Ja, die gibt es, Römer 1, Vers 18 zum Beispiel. Gott lässt aber auch seinen Zorn sichtbar werden. Vom Himmel herab trifft er alle Menschen, die sich gegen Gott auflehnen und so die Wahrheit mit Füßen treten. Sie führen ein Leben ohne Gott und tun, was ihm missfällt. Gott ist gerecht und heilig, ja, und vollkommen und gut. Und da, wo Gott auf Unrecht, auf Schuld trifft, da löst das seinen Zorn aus. Da löst das seinen Zorn aus. Und dieser Zorn, der steht dann so wie über mir. Die Frage ist ja, was ist im tiefsten der Ursprung von Gottes Zorn? Und ich bin überzeugt, es ist seine Liebe. Aus seiner Liebe heraus kommt dieser Zorn. Würde Gott nicht zornig über Unrecht und über falsche Wege seiner Geschöpfe, dann wäre sein Charakter nicht Liebe, dann wäre sein Charakter Gleichgültigkeit. Und es geht hier nicht um Ärger oder Wut, sondern um gerechten Zorn. Die Bibel sagt an manchen Stellen heiliger Zorn. Das ist ein Zorn, der im Kern von der Liebe motiviert ist. Kennen wir doch auch. Wer kann uns eigentlich so richtig zornig machen? Doch eigentlich nur Menschen, die uns etwas bedeuten. Ich werde das nie vergessen. Unser Sohn Finn ist ja jetzt begeisterter Fußballer und Bewegungsmensch. Aber früher, ich drücke das mal nett aus, da war er eher bequem. Er lief nicht so gerne. Und entdeckte dann schon mit 2 Jahren den Riesenvorteil eines Laufrades. Jetzt waren das Laufräder zu seiner Kinderzeit, die waren völlig anders als heute. Heute sind das ja Hightech-Geräte mit Bremsen und Klingeln und Airbag und was es da alles dran gibt. Früher waren das einfach nur 2 Räder mit einem Sattel und einem Lenker. Da gab es überhaupt keine Hilfsmittel. Und wenn der Kerl richtig Fahrt aufgenommen hat, dann kam man nicht mehr hinterher. Und vor allen Dingen kriegte man Angst. Und ich weiß das noch wie heute. Leicht abschüssiger Weg zu seinem Kindergarten. Und er gibt richtig Gas. Und ich rufe, mach langsam, denn am Ende von dieser Strecke, da ist eine hohe Hecke. Und dann muss er um diese hohe Hecke fahren und er weiß überhaupt nicht, was dahinter ist. Im besten Falle Menschen vielleicht, dann hat er einen weichen Aufprall. Kann aber auch ein zues Tor sein, das hätte ich dann irgendwann gehört. Und dann fängt man an als Vater und rennt und rast hinterher. Und als ich dann endlich auch um diese Ecke war, da habe ich gesehen, das kleine Tor war ein Glück offen und er ist irgendwie genau da durchgeschlittert und stand freudestrahlend da. Ihr könnt euch vorstellen, ich habe ihm eine richtige Ansage gemacht. Ich war zornig. Warum? Weil ich mir Sorgen gemacht habe. Weil ich ihn liebe. Weil ich ihn davor bewahren wollte, dass er sich Schmerzen zufügt. Wenn Kinder miteinander nicht gut umgehen, dann werden die Eltern zornig. Wenn Kinder Wege einschlagen, die schlecht für sie sind, dann werden Eltern zornig. Aus Liebe, aus Sorge. Gott ist Liebe. Und deshalb ist er zornig. Gott ist Liebe. Und viertens, unser oder Gottes Problem. Gott ist gerecht und Unrecht löst seinen Zorn aus, auch wenn die Liebe der dahinterliegende Ursprung ist. Die Frage, die sich mir aufgedrängt hat, stirbt denn dann nicht Jesus Christus? Stirbt dann nicht der Sohn Gottes wegen Gottes Gerechtigkeit und seinem Zorn? Ist dann nicht das Problem eigentlich Gott? Ist nicht Gottes Gerechtigkeit und sein Zorn das Problem? Stellen wir uns einen Richter vor, der tatsächlich von der Liebe zur Menschheit durchdrungen ist und gleichzeitig für seine gerechten Urteile bekannt ist. Und nun kommt ein Mensch, der hat sich außerhalb des geltenden Rechts gestellt. Ein Mensch, der gegen die Maßstäbe, gegen das Recht, für das der Richter steht, gehandelt hat. Und er hat sich damit selbst und anderen geschadet. Und der Richter spricht nun ein gerechtes Urteil. Wer ist denn dann für dieses Urteil verantwortlich? Der Richter oder der Mensch, der gegen das Recht gelebt hat? Jesus Christus stirbt nicht für Gott, sondern er stirbt für mich. Gott ist Liebe. Und aus dieser Liebe macht er mein Problem zu seinem. Ein fünftes, ein bisschen Frieden, ein bisschen Vergebung, ein bisschen Gnade. Das ist ja die Frage, wenn Gott mich doch liebt, das war ja die Eingangsfrage, und uns eigentlich vergeben will, warum tut er es dann nicht einfach? Ein bisschen Gnade. Ich mal die mal hier ganz dünn. Ich weiß gar nicht, ob ihr das erkennen könnt. Ein bisschen Gnade und alles wäre doch gut, oder? Warum muss denn dafür jetzt jemand am Kreuz sterben? Wofür das Kreuz? Weil die Trennung von Gott, die Sünde, eben nicht bloß eine einmalige oder wiederholte Handlung ist, sondern eine Wirklichkeit, ein Zustand, ein Seinsstand. So wie Gottes Seinsstand Einheit und Liebe ist, so ist es eben bei mir, bei uns Trennung und Gottlosigkeit. Und Gott will nicht bloß irgendwelche Symptome oder Auswirkungen behandeln, sondern er will die Wirklichkeit, in der wir leben, grundlegend verändern. Und wie tut er das? Wie tut er das? Das ist der nächste Punkt, wo alles zusammenkommt. Wo alles zusammenkommt. Wir haben uns am Anfang den Text durchgelesen aus dem Lukas-Evangelium, der Lesungstext. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem das Passahlamm geschlachtet werden musste, gab Jesus seinen Jüngern Petrus und Johannes den Auftrag: Bereitet alles vor, damit wir gemeinsam das Passahmahl essen können. Passafest, Passahlamm. Dieses uralte jüdische Fest, aus dem dann das christliche Abendmahl hervorgegangen ist. Während die Nachbarvölker von Israel üblicherweise auch ihre Kinder ihren Göttern, ihren Götzen opferten, zum Beispiel für eine gute Ernte, hat Gott diese Menschenopfer immer abgelehnt. Und im Passafest tritt diese Grundhaltung sehr gut zutage. Ein Lamm wird geschlachtet und für das Essen zubereitet, und das Blut dieses Lammes wird an die Türpfosten gestrichen. Und damit wird gezeigt, hier ist schon jemand für uns gestorben. Zum ersten Mal feiert das Volk Israel dieses Fest, als Gott es aus dieser todbringenden Sklaverei in Ägypten heraus befreit. Zurück zu unserem Eingangstext Römer 5, Vers 12. Durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Und weil nun alle Menschen gesündigt haben, sind sie alle dem Tod ausgeliefert. Auch hier wird eine Sklaverei beschrieben. Eine tödliche Kettenreaktion. Diese Sünde, diese Trennung von Gott. Und Gott ist nicht nur die Quelle der Liebe, er ist auch die Quelle des Lebens. Er ist der Ursprung allen Lebens. Das heißt, wenn ich von ihm getrennt bin, dann bedeutet das für mich unweigerlich den Tod. Und die Bibel meint damit nicht nur einen leiblichen Tod, sondern sie spricht immer wieder auch vom zweiten Tod. Und das ist der Tod der Seele. Das bedeutet, dass dann meine Seele auf ewig von Gott getrennt ist. Und wieder ist Gott derjenige, nicht nur bei seinem eigenen Volk, dass er sie befreit aus dieser Sklaverei, nein, auch für uns. Er will auch uns befreien aus dieser Sklaverei, aus dieser tödlichen Kettenreaktion. Er will die Trennung überwinden. Er kommt in Jesus Christus in diese Welt. Und Jesus verändert die Liturgie des Passafestes. Er sitzt mit seinen Freunden zusammen beim Passa und sie feiern das Passa. Und mittendrin in dieser Liturgie, in dieser Feier, verändert Jesus den Text und sagt plötzlich, bevor er das Brot rumreicht, wie es üblich war, das ist mein Leib, für dich gebrochen. Und beim dritten Becher Wein, der üblicherweise die Runde machte, da sagt er, das ist mein Blut. Und dieser Becher, dieses Blut ist ein Siegel unter dem neuen Bund, den Gott schließt zwischen sich und den Menschen. Und dann stirbt Jesus Christus am Kreuz. Und er schreit dort, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er nimmt dort am Kreuz alle Trennung von Gott, alle Gottlosigkeit auf sich. Er wird dort zum Opferlamm. Er wird dort zum Opferlamm. Und das nicht nur für das Volk Israel, sondern für jeden von uns. Er überbrückt diese Trennung von Gott. Er stirbt unseren Tod. Und das gilt für jeden, der dann dieses Opfer annimmt. Und er opfert sich nicht für Gott, sondern er opfert sich für mich, um mich neu mit Gott zu verbinden. Um mich mitten hineinzustellen in seine Gnade, dass seine Gnade nicht nur ein wenig an mir vorbeigestriffen ist, sondern dass ich mittendrin stehe in seiner Gnade, dass seine Gnade mich durchdringt. Dass ich ganz durchflutet werde, durchdrungen werde von seiner Gnade, damit ich lebe, damit ich ewiges, erfülltes Leben habe. Und seit Karfreitag, seit diesem Ruf von Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen, braucht es keinen gottlosen Ort und keinen gottlosen Augenblick mehr in deinem und in meinem Leben zu geben. Gott ist immer nur ein Gebet weit entfernt. Die Schrecklichkeit der Sünde, die Schrecklichkeit der Gottestrennung, aber auch die Kraft und die Tiefe des Kreuzes kann ich merke das bei mir selbst, immer wieder nur erahnen. Und auch hier kommt eine Frage in mir auf, kann denn dieses ein paar Stunden dauernde Ereignis von damals am Kreuz, wo dann hinterher ja sogar noch die Auferstehung war, kann denn ja, dieses Ereignis von vor 2000 Jahren, kann das denn alle Gottlosigkeit der Menschheitsgeschichte, der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft aufwiegen? Kürzlich las ich nochmal in der Offenbarung, auch die ist geschrieben vom Jünger Johannes, der Christenverfolgung wurde er verbannt im hohen Alter von 90 Jahren auf die Insel Patmos. Und Gott zeigte ihm dort, was in Zukunft sein wird. Oder besser gesagt, Gott schenkte ihm einen Blick in Gottes Wirklichkeit. Es war so, als wenn Gott den Vorhang ein bisschen an die Seite schiebt. Und dann vermittelt uns Johannes, er durfte hineinschauen, ja, wie in den Thronsaal Gottes. Und dann schreibt er im Kapitel 5, einer von den Ältesten sagte zu mir, weine nicht, einer hat gesiegt. Er ist der Löwe aus dem Stamm Juda. Also das ist das eine Bild, was Johannes sieht, wenn er Jesus Christus vorgestellt bekommt. Das ist der Löwe, das ist der Herr, das ist der Herrscher, der Mächtige, der Herrliche, der König. Es ist der Löwe aus dem Stamm Juda, der Nachkomme Davids. Und dann sah ich es. Dann wird sein Blick hingelenkt und er schaut hin. Und in der Mitte vor dem Thron, umgeben von den vier mächtigen Gestalten und den Ältesten, stand ein Lamm, das aussah, als ob es geschlachtet wäre. Das ist das zweite große Bild. Christus der Löwe, der Herrliche, der Mächtige. Und das zweite Bild, das Lamm, das geschlachtet wurde. Und als ich das kürzlich las nochmal, das ist mir so eingefahren, weil mir in dem Moment bewusst wurde, wenn ich das richtig verstehe, dann hat das, was Jesus getan hat, dieses Opfer, das er gebracht hat, das hat auch für den Sohn Gottes ewige Konsequenzen, die er für alle Zeiten an sich trägt. Er ist das Lamm, das geschlachtet wurde, aus Liebe zu dir und zu mir. Gott ist Liebe. Was tust du jetzt damit? Die Passionszeit lädt uns ein. Stell dich hinein in Gottes Gnade. Stell dich mitten hinein in diese Gnade. Und nimm seine Liebe an. Wie kann das geschehen? Wir haben gerade gesagt, Gott ist immer nur ein Gebet weit entfernt. Und eine Möglichkeit, mich hineinzustellen in diese Liebe, ist ein Gebet. Das Gebet könnte folgendermaßen sein. Jesus, ich bringe dir mein Leben mit allen Höhen und Tiefen. Ich bitte dich, zieh du mich wieder in die Gemeinschaft mit meinem himmlischen Vater. Sei mein Gnadenschenker und fülle bitte mit deiner Liebe meinen Liebestank. Zieh du mit deinem Heiligen Geist in mein Herz ein. Gestalte mich zu einem Menschen nach dem Herzen Gottes des Vaters. Und wir lassen diesen Text jetzt einen Moment stehen und es wird Stille sein und jeder, der das möchte, kann jetzt zu Hause diesen Text für sich beten. Warum sollte man das tun? Es ist Corona-Zeit. Es ist Zeit, wo wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen und Wochen immer mehr auch aus dem öffentlichen Leben herausgedrängt werden, zu Hause sind. Eine Zeit der Herausforderung. Um diese Zeit im Miteinander zu gestalten, davon bin ich fest überzeugt, brauchen wir es so sehr, dass wir von der Liebe Gottes durchdrungen sind und immer mehr von dieser Liebe durchdrungen werden. Und Gott ist da. Und Gott ist Liebe. Amen.